Hallo. Hallo? Hallo. Ist da jemand? Könnt ihr mich hören? Ich bin's, der Felix Riebenschneider, und das ist Auf Messers Schneide, der Podcast, der jetzt ausnahmsweise alle 3 Wochen erscheint und dann wieder 2-wöchentlich. Und mir zugeschaltet aus dem fernen Frankfurt AM am Main bei 900 Grad im Dachgeschoss, meine liebe Schwester.
Hallo, auch von mir, Julia Riebenschneider.
Ich glaube, so lange habe ich es noch nie geschafft, das Intro zu ziehen, bis fast die gesamte Musik durchgelaufen war, oder Julia?
Nee, hast du echt einen langen Atem bewiesen heute.
Ja, obwohl ich den ja eigentlich aktuell nicht habe, weil ich ja schwer an Corona erkrankt bin.
Das stimmt.
Und mit schwer meine ich wirklich schwer. Wir mussten die Aufnahme ja auch krankheitsbedingt verschieben und hatten ja schon eine Woche mehr Zeit, muss man sagen. Und trotzdem ist es jetzt am Ende noch knapp geworden. Aber für euch machen wir es natürlich möglich und haben natürlich auch wieder ein spannendes und interessantes Thema mitgebracht.
Das stimmt. Was würdest du sagen auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm war Corona dieses Mal?
So schlimm wie noch nie, würde ich fast sagen. Also man sagt ja immer, alle guten Dinge sind 3, aber dieses Mal war das dritte wirklich das Schlimmste.
Krass.
Also gerade Gliederschmerzen, Kopfschmerzen war extrem und die ersten wirklich, keine Ahnung, 5 Tage oder so ging gar nichts. Also da war ich echt komplett im Arsch. Mhm. Und bei mir ist es natürlich auch immer nochmal doppelt schlimm, weil ich muss ja dann immer auf der Couch schlafen. Also.
Eieiei. Weiß man gar nicht, wo die her die Gliederschmerzen dann kommen am Ende des Tages, gell?
Ja, das stimmt. Aber dank einer Paracetamol, Nasentropfen und Koffein bin ich jetzt leistungsfähig genug, um diese Folge mit dir aufzuzeichnen.
Hell yeah, dann legen wir am besten auch gleich mal los, bevor die Wirkung nachlässt, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Sonst wird es eine kurze Folge. Aber ich denke, ihr könnt jetzt schon an der Zahl sehen, dass die Folge genauso lang ist wie immer. Sage ich jetzt einfach mal am Anfang.
Man weiß es nicht, ob er doch so weit in die Zukunft gucken kann jetzt.
Aber ihr glaubt es gar nicht. Ganz kurz noch, die Julia sagt jedes Mal, das wird nicht so lang, das wird wirklich nicht so lang. Das hat die ja schon 100 Mal gesagt. Ich sage immer, das wird
aber
immer
ich finde, letztes Mal hat es auch gestimmt. Also letztes Mal hatten wir eine gute Länge erreicht.
Ja, war es ein bisschen kürzer, da hast du recht. Aber es ist ja eigentlich auch unser Ziel, ein bisschen kürzer zu sein.
Ja. Die Sachen noch mehr auf den Punkt zu bringen. Noch mehr vor allem.
So sieht's aus. The stage is yours.
Okay. Zum Thema Feedback vielleicht erstmal zur letzten Folge. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
Ich habe jetzt nichts Konkretes gekriegt. Außer von unserer treuen österreichischen Hörerin.
Ja, das Hausaufgabenheft, das trage ich auch fleißig an meiner Seite auf jeden Fall. Da werden jetzt die aktuellen Termine mal eingetragen.
Echt?
Ja.
Sehr gut. Ich muss mal ein Foto schicken.
Mache ich auf jeden Fall.
Ich habe noch nichts eingetragen.
Ansonsten?
Ich habe noch nichts eingetragen.
Tja. Vielleicht beim nächsten Mal. Wer weiß, wenn es wieder Hausaufgaben gibt. Na gut. Ansonsten haben wir einen kleinen Newsblock diesmal wieder vorbereitet. Die Kollegen aus dem Gesundheitsministerium kehren langsam aus der Sommerpause zurück, hat man das Gefühl. Und wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen, die Woche gab es einen neuen Gesetzesentwurf zum Thema gesundes Herzgesetz. Fand ich eigentlich ganz interessant, vor allem, weil sich dieses Gesetz mal auf die präventive Medizin fokussiert, was wir schon häufiger auch bemängelt hatten. Und zwar soll das beinhalten, dass wir ein Screening auf Fettstoffwechselstörungen verschärfen und auch zum Teil schon bei Kindern und Jugendlichen durchführen, mit dem Ziel, dass es eben zu einer Senkung des kardiovaskulären Risikoprofils kommt und auch eben dahingehend zu Morbiditäts- und Mortalitätsraten und vor allem eben auch zu sinkenden gesundheitlichen Kosten, weil wir wissen natürlich, eine schlechte Ernährung kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen herbeiführen und die Behandlungen können teilweise sehr, sehr kostspielig sein auf der anderen Seite und natürlich auch einfach sehr, sehr invasiv für die Betroffenen. Und da hat der liebe Karl Lauterbach zum einen sich überlegt, dass es auch schon im Rahmen der U9-Untersuchung, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Jahren macht man die eigentlich, irgendwann in der Schule,
zwischen 9 und 11 oder so.
Ja, genau. Sollen eben schon darauf abzielen, dass man eben gegebenenfalls Fettstoffwechselstörungen screent und dort vielleicht auch schon interveniert. Und dass man eben auch gewisse Medikamente wie die Lipidsenker oder auch die Statine früher einsetzen kann, ne? Weil die werden erst ab einer bestimmten Höhe der Cholesterinwerte überhaupt von den Krankenkassen finanziert und da soll eben auch nochmal dran gerüttelt werden, dass man die schon ab geringeren Werten dann bezahlt bekommt und da eben dann das Risikoprofil senkt. Genau, also eigentlich finde ich mal eine ganz gute Idee. Ich fand ein Zitat, was ich noch gesehen hatte zu dem Thema, war einfach auch, dass natürlich die Gesellschaft einfach viel mehr Bewegung braucht und da auch noch eine Ernährungsoptimierung. Ich glaube, das wäre natürlich das Allerschönste, wenn es nämlich mit konservativen Therapiemaßnahmen schon funktioniert. Aber genau, daran arbeiten wir dann.
Ja, das machen wir. ist halt immer so ein Gesetz, wo man weiß halt schon vorher so, there is no glory in prevention. Das ist halt so, es ist ein gutes Gesetz, aber es ist so unsexy, dass am Ende wieder keiner mitkriegen wird.
Vielleicht dieses Mal, wer weiß.
Naja, was auf jeden Fall viele Leute mitbekommen haben und was auch viel Aufregung in der, zu viel Aufregung in der Gesellschaft geführt hat, war ja vor ein paar Monaten, wir erinnern uns zurück. Ich glaube, es war noch der schöne April, als das Jahr noch jungfräulich daherkam. Und Karl Lauterbach sagte, ja, wir wollen, dass homöopathische Medikamente nicht mehr bezahlt werden von den Krankenkassen, weil sie ja nachweislich keinen Nutzen haben. Da formierte sich eine Gegenbewegung und es sammelten sich innerhalb von kürzester Zeit ungefähr 200.000 Unterschriften in einer Petition, die sich dagegen aussprachen, dass das durchgeführt wird. Und dazu, zu diesen Plänen, habe ich jetzt nochmal einen Artikel gelesen im Deutschlandfunk, was ich auch noch ganz interessant fand, weswegen ich das hier nochmal kurz vorstellen möchte. Da wurde sich nämlich auch nochmal auf eine Studie bezogen, die 2023 durchgeführt wurde, wo die Bevölkerung befragt wurde, wie sie denn überhaupt im Umgang mit Homöopathie erleben, ob sie dem kritisch gegenüber eingestellt sind und ob sie es denn schon verwendet haben. Und was ich ganz interessant fand, dass im Alter von 16 Jahren schon 60% der Bevölkerung mit homöopathischen Arzneimitteln in Kontakt gekommen sind, was ich schon eigentlich viel finde, weil 60%, so viel krank war man jetzt auch noch nicht mit 16, denke ich mal, dass man schon so viel Medikamente einnehmen musste. Oder natürlich krank als Kind schon, aber vielleicht jetzt nicht so krank, dass man auch Medikamente nehmen muss. Und das fand ich auf jeden Fall keine so niedrige Zahl. Und es wurde ja immer sehr stark kritisiert, auch damals an den Plänen, dass es halt nicht viel Geld einsparen würde. Und zwar nur ungefähr 20 bis 50 Milliarden, was ja eine relativ geringe Summe ist. Aber was natürlich von so einem Plan und von so einem Gesetz ausgegangen wäre, wäre natürlich eine große Signalwirkung, einfach zu sagen, hier Krankenkassen, bezahlt es bitte nicht mehr, weil es halt keinen Nutzen hat. Und das ist ja auch eine Message, sage ich mal, an die Bevölkerung, die einfach dann auch dadurch merkt, okay, das ist ein Verfahren, was vielleicht mir einfach jetzt nichts bringt, außer halt über den Placebo-Effekt halt im Endeffekt hinausgeht. Und es wäre natürlich auch ein großer Imageverlust dann im Endeffekt für die homöopathische Pharmabranche, sage ich mal, geworden.
Auf jeden Fall.
Und was ich aber auch noch ganz interessant fand, was auch noch in dem Artikel stand, war, wenn man sich überlegt, dass halt 20 bis 50 Millionen quasi eingespart werden von den Krankenkassen, was eigentlich wirklich umgesetzt wird an homöopathischen Arzneimitteln, ist nämlich eine viel größere Summe. Und zwar liegen wir hier bei 600 Millionen Euro Umsatz, was die Apotheken 2022 an homöopathischen Arzneimitteln umgesetzt haben. Und halt nur ungefähr 10% davon sind halt quasi verschrieben. Das heißt, der ganz große Teil, den kaufen sich die Leute einfach selber. Und das heißt, wenn man wirklich da was ändern möchte und sagt, man möchte die Leute darauf hinweisen, dass das halt nichts in Anführungszeichen bringt, muss man die natürlich dann auch dazu erziehen. Und die Argumente, die dann dagegen gebracht wurden vom Deutschen Zentralverein für homöopathische Ärzte, war dann, das wäre ein schwerer Schlag natürlich einmal für das Ansehen, was wir schon gesagt haben mit dem Imageverlust. Und dann wäre es natürlich auch sehr schlecht für die sozial Schwachen und die chronisch Kranken, weil die würden ja wären ja quasi darauf angewiesen, auf die homöopathischen Medikamente. Aber die Studie, die ich eben genannt habe, die haben herausgefunden, dass eigentlich die Leute, die sozial schwächer gestellt sind, unterdurchschnittlich viel homöopathische Medikamente verwenden. Das heißt, das sind die, die es eigentlich am wenigsten treffen würde, was natürlich ein komplett konträres Argument ist. Und was mich auch erstaunt hat eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, ist, dass der Anteil der Leute, die eigentlich den Medikamenten gegenüber, oder es sind ja keine Medikamente, den Heilmitteln gegenüber negativ eingestellt sind oder die anzweifeln, die Wirkung ist gestiegen in den letzten 20 Jahren, was ich eigentlich gar nicht gedacht hätte. Und zwar von 28% auf 46%, die diese Wirkung halt eben anzweifeln. Außerdem, wenn wir uns mal unsere Nachbarländer angucken, ist es auch so, dass in Großbritannien und in Frankreich diese Bezahlung von homöopathischen Medikamenten schon 2021 und 2017 gestrichen wurden. Also das heißt, wir sind hier auch wieder im europäischen Vergleich, hinken wir hinterher. Das einzige oder ein Meilenstein, den wir vielleicht schon erreicht haben, ist, dass die Weiterbildung, es gibt ja eine, wir haben uns ja mal die Zusatzbezeichnung angeschaut, die man machen kann. Da gab es auch eine für Homöopathie für Ärzte. Die wurde auf Bitten des Bundesärztekammer bereits 2022 gestrichen und jetzt auch im, glaube ich, letzten Bundesland mit Baden-Württemberg, die sind da noch nachgezogen. Und 2024 forderte auch nochmal der Deutsche Ärztetag, dass eben Homöopathie aus der Gebührenordnung der Ärzte als Kassenleistung sozusagen gestrichen wird. Das finde ich schon viele Sachen, sage ich mal, die wahrscheinlich dann in die richtige Richtung gehen könnten, wenn sie denn kommen würden. Aber wie gesagt, trotzdem gibt es halt in der Bevölkerung noch einen großen Rückhalt. So, jetzt denken sich viele wahrscheinlich, die zu Hause vor den Mikros, vor den Bluetooth-Boxen gespannt sitzen, die Folge geht jetzt bestimmt über Homöopathie. Falsch gedacht. Ihr könnt es ja dieses Mal nicht direkt am Titel ablesen, aber wir schauen uns nicht die Homöopathie genau an, sondern ein paar andere, ich würde sagen, bekannte Heilverfahren, alternative Heilverfahren aus dem Dschungel der Alternativmedizin. Und hierbei muss man natürlich sagen, dass das auch zu weiten Teilen natürlich neben Heilpraktikern von Ärztinnen und Ärzten und auch von zum Beispiel Hebammen angewendet wird. Und die liebe Julia beginnt jetzt mal mit unserem schönen Mainpart.
Genau, also wie ihr schon gemerkt habt, wir konnten uns noch nicht so ganz lösen von dem letzten Thema und es ist auch einfach ein riesiges Feld, alternativmedizinische Verfahren, was wir hier begehen in dieser Folge. Aber es gibt doch ein paar ganz interessante Hintergrundinformationen, die wir euch jetzt einmal näher beleuchten wollten, um dann gleich auf einzelne alternativmedizinische Verfahren nochmal näher einzugehen. Und zwar, wie Felix schon meinte, heutzutage hat natürlich die Alternativmedizin gerade in Deutschland auch noch einen riesigen Stellenwert und sicherlich in einigen Bereichen auch seine Daseinsberechtigung. Früher, oder sagen wir mal ganz, ganz früher, gab es auch einfach nichts anderes. Man hat viel mit naturheilkundlichen Verfahren gearbeitet. Das war einfach die Medizin des Menschen und hatte natürlich durch Heilpraktiker, Mediziner Anwendung gefunden. Später konnte man ja erst, sage ich mal, im 14. Jahrhundert überhaupt Medizin so richtig studieren und es hat sich ja dann auch immer mehr die wissenschaftliche Medizin herauskristallisiert. Man hat sich vom Menschen wegbewegt und man hat sich in den Laboren Gedanken gemacht, wie man gewisse Medikamente überhaupt entwickeln kann, wie man den Menschen vielleicht auch ohne Wadenwickel oder Kräuterheilkunde weiter oder besser helfen kann. Und dann haben sich langsam, sag ich mal, nebeneinander her verschiedene Zweige der Medizin entwickelt. Man hatte auf der einen Seite weiterhin die naturheilkundlichen Verfahren, die Anwendung fanden und vielleicht eher durch auch Heilpraktiker Anwendung gefunden haben. Und auf der anderen Seite wurde dann etwas ketzerisch irgendwann dieser Begriff der Schulmedizin, den viele von euch wahrscheinlich kennen, etabliert. Und der stammt, der wurde letztendlich eigentlich von einem Heilpraktiker mal ketzerisch in den Raum geworfen, weil man eben das nicht als positive Entwicklung empfunden hat, dass sich eben die Medizin vom Menschen weg entwickelt hat, sondern immer mehr weiter ins Labor verlagert hat. Und eigentlich ist der sehr ketzerisch immer verwendet worden, um die wissenschaftliche Medizin, sage ich jetzt mal, abschätzig zu bewerten. Man hat, wie wir letztes Mal ja schon gesagt hatten, immer wieder den Struggle auch gehabt, dass Medizin eben nicht nur von Medizinern Anwendung gefunden hat, sondern eben auch von Heilpraktikern, die vielleicht eben nicht dieses Hintergrundwissen über den Menschen hatten. Und das hat natürlich gerade unter Medizinern immer wieder große Unruhe gestiftet, weil man natürlich die Arbeit, die man investiert hatte und das, was man am Ende rausbekommen hatte, nicht mit, sage ich mal, unstudierten Menschen teilen wollte. Und was dann eigentlich, sage ich mal, zu den, ja gut, Missstände kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber zu der Situation geführt hat, die wir heute haben, war dann eigentlich die Entwicklung, die es dann im Dritten Reich, also Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland gab. Man hatte da, wie gesagt, schon die Heilpraktiker, man hatte die Ärzte und Ärztinnen und im Dritten Reich hatte man in Deutschland dann aber tatsächlich einige Verfechter und größere NS-Politiker, wie zum Beispiel Rudolf Hess oder Heinrich Himmler, die große Verfechter auch eben waren von Heilpraktikern und eben naturheilkundlichen Verfahren. Und auf der anderen Seite hatte man natürlich auch einen relativ großen Anteil von jüdischen Ärztinnen und Ärztinnen zu dieser Zeit, die man natürlich auch nicht gerne unter NS-Politikern gesehen hat. Und deswegen hatte man sich dann überlegt, dass man eine neue deutsche Heilkunde schaffen möchte, was dann zum einen zur Folge hatte, dass man natürlich Ärztinnen und Ärztinnen mit jüdischem Hintergrund, ja, eliminiert ist jetzt ein hartes Wort, aber eliminieren wollte, muss man halt ganz ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite wollte man eben auch mehr wieder diese naturheilkundlichen Verfahren in den Fokus rücken und stark machen. Und wie wir alle wissen, wurden viele wissenschaftliche Experimente auch betrieben zu dieser Zeit an unschuldigen Menschen, die dann ja einfach großen Schaden davon getragen haben. Und da muss man ganz ehrlich sagen, war eben auch Heinrich Himmler jemand, der, Felix wird es nachher auch nochmal ein bisschen näher beleuchten, Experimente betrieben hatte, eben auch mit naturheilkundlichen Verfahren, die einfach schlecht gelaufen sind, aber trotzdem dann sehr, ja, auf ein sehr hohes Podest gehoben wurden, obwohl man nachweisen konnte, dass sie eigentlich gar keinen positiven Nutzen hatten. Und tatsächlich, ja, rührt dann eben aus dieser Zeit, dass es das ein oder andere naturheilkundliche Verfahren auch gibt oder alternativmedizinische Verfahren, was heute noch Anwendung findet, auf Boden von diesen Experimenten, die damals durchgeführt wurden. Genau. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Und ja, wir sind halt einfach auch eine der wenigen Länder in Deutschland oder auch Europa, die, wie wir letzte Folge schon gesagt hatten, überhaupt es noch möglich machen, dass Menschen mit ja einer nicht medizinischen Ausbildung, muss man ganz ehrlich sagen, solche Verfahren anwenden und man letztendlich eigentlich die Indikation ein bisschen anzweifeln muss auch, ne? Genau. Und im Weiteren wollen wir dann euch jetzt mal 5 verschiedene vorstellen und haben uns nämlich mal Gedanken gemacht, oder wir ganz ehrlich wenden es ja tatsächlich auch zum Teil an, also alternativmedizinische Verfahren, und haben mal geguckt, haben die ihre Daseinsberechtigung, wo kommt das überhaupt her, und ja, haben uns da ein bisschen jetzt drauf aufgehangen, weil es ja dann doch ein eigentlich ziemlich weites Feld und wie gesagt auch interessantes Feld ist.
Vielen Dank für den historischen Abriss, liebe Julia. Ich denke, was ja da ganz gut rauskommt, auch von dem, was du gesagt hast, ist, dass einfach die Nationalsozialisten da ein bisschen die Tür aufgemacht haben auf dem Weg zu ihrer neuen deutschen Heilkunde, in Anführungszeichen, um halt alternative Heilverfahren da einfach ein bisschen zu pushen, und haben sich da halt viel von erhofft und halt dadurch auch die, sag ich mal, Medizin so zu verändern, dass es zu ihrem Weltbild halt passt. Es hat natürlich nicht geklappt, aber es hat natürlich Nachwirkungen, ne? Also das kann man natürlich, wie in allen anderen Formen auch in der Gesellschaft, ne? Wir wollen jetzt nicht sagen, dass das nur in der Alternativmedizin ist, sondern es betrifft ganz viele gesellschaftliche Bereiche, wo die Nazis natürlich einen Fußabdruck hinterlassen haben, der sich viele Jahrzehnte oder mittlerweile viele Jahrzehnte schon durch die Gesellschaft immer noch durchträgt, und man sieht die Zeichen oder man sieht diese Spuren halt heute immer noch, und das gehört mit Sicherheit dazu. Inwieweit, natürlich, kann man natürlich nie abschließend beurteilen, und wir sowieso nicht, weil wir ja auch jetzt keine Historiker sind, sondern wir sind ja, was haben wir nochmal gesagt, Gesundheitsforscher?
Gesundheitssystemforscher sind wir.
Gesundheitssystemforscher sind wir, deswegen hat es damit nichts zu tun. Das ist nicht unser Expertengebiet, aber wie gesagt, es ist schon auffällig, und auch mit der Schulmedizin und so, das sind halt Begriffe, die dann natürlich durch die Nationalsozialisten einfach geprägt wurden.
Ja, man muss auch sagen, also es wurden auch viele Experimente gemacht, ne? Also das wissen wir alle, und ja. Wir waren ja auch mal selber im KZ gewesen und haben uns das alles angeschaut. Aber man muss sagen, was man immer wieder gelesen hatte, jetzt auch im Rahmen der Recherche, dass es halt wenig Stellungnahmen auch gibt oder Aufarbeitung eben auf dem im Gebiet der Heilpraktiker.
Ne? Ja, ja. Das stimmt, ja. Das ist leider so. Naja, gut. Aber wie gesagt, auch wir wollen es jetzt nicht alles verteufeln. Wir gucken uns das natürlich auch ergebnisoffen an, wie immer. Und wollen natürlich jetzt auch mit euch erstmal unsere Erfahrungen nochmal ein bisschen teilen, was wir denn schon so für, sag ich mal, Kontakte geknüpft haben, auch zu alternativen Heilverfahren. Positiv wie negativ, würde ich mal sagen, oder, liebe Julia?
Hell yeah.
Mir ist es ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich mal zurückgedacht habe, was habe ich denn so für Begegnungen gehabt, sage ich mal, auch negativer Art, jetzt vielleicht mal mit was Negativem eher anzufangen. Und mir ist da mein Allgemeinmedizin-Blockpraktikum eingefallen, was ich irgendwann, sage ich mal, 7., 8., 9. Semester irgendwann gemacht habe, mal 2 Wochen in Wetzlar in einer Praxis. Und da war ich eigentlich schon ganz schön schockiert, auch damals als Hausarzt, wie krass das sozusagen auch angepriesen wurde. Und das waren ganz verschiedene Verfahren, von Chirotherapie, also manuelle Medizin, über so eine Schüttelbluttherapie, wo halt Blut mit Ozon angereichert wurde, über Bachblütentherapie, ob das so genannt wird oder nicht, werden wir gleich noch erfahren. Und das fand ich schon auch extrem, wie sehr das beworben wurde in dem Alltag von der Praxis, ne? Weil ich finde, man sollte ja schon auch gerade als Mediziner, als naturwissenschaftlicher Mediziner, sollte man ja schon im Vordergrund immer erstmal die normalen Heilverfahren, sage ich mal, anpreisen. Und dann kann man immer noch sagen, wenn jemand das möchte oder wenn man sagt, okay, ich habe das hier auch im Angebot oder ich biete das auch mit an, wenn es halt gewünscht ist oder wenn halt Leute bei einer harmlosen Husten, Schnupfen, Heiserkeit-Erkrankung das halt möchten, dann kann man das ja auch machen. Aber es wurde schon sehr pauschal, sage ich mal, für alles und jedes Wehwehchen angepriesen, und das fand ich schon sehr verwerflich. Und dann ist es halt auch immer eine Frage der Kosten, weil man bürdet ja dann auch den Leuten direkt keine Ahnung, 50 Euro, 100 Euro für eine Behandlung auf, die man dann auch häufiger machen muss. Und das finde ich dann schon immer ein bisschen fragwürdig, gerade so in der Basisversorgung von einem Allgemeinmediziner.
An der Stelle, was man vielleicht nochmal ganz gut sagen kann auch, wenn wir jetzt über alternativmedizinische Verfahren sprechen, nur weil ich glaube, ich das jetzt vielleicht ein bisschen auf die letzte Folge auch abgezielt hatte mit den Heilpraktikern, das sind alles Verfahren auch, die eben von, sag ich mal, studierten Ärzten angewendet werden, die wir jetzt auch nachher noch gegebenenfalls auflisten. Ne?
Ja, es geht hier nicht um Heilpraktiker, es geht um diese Heilverfahren. Also das machen Hebammen, es machen Ärzte, es machen Heilpraktiker, das ist ganz breit gefächert. Was kannst du denn mit uns teilen, Julia?
Genau, ein Fall, den hatten wir zusammen erlebt, auch das, da muss ich immer direkt dran denken, wir hatten in unserer Orthopädiezeit zusammen eine Patientin gehabt, die wirklich irgendwie aus dem Ausland eingeflogen wurde, aus Südamerika, mit einem relativ hohen Querschnitt damals, mit einer Spinalkanalstenose. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Tumor war, der da gedrückt hatte, oder ob die...
Das war ein Tumor.
War ein Tumor gewesen, ja. Und das war richtig krass, weil es war eine arme Frau, muss man ganz ehrlich sagen, denn die konnte sich halt nicht mehr bewegen richtig und kam dann nach Deutschland geflogen, damit das eben operiert wird. Und letztendlich hatte sie einfach viel zu spät reagiert. Sie wusste über die Diagnose schon sehr, sehr lange Zeit Bescheid und hatte sich dann dafür entschieden, also ich hatte Weihrauchtherapie im Hintergrund, du meintest, das waren Mistelzweige. Auf jeden Fall ist sie extra nach Südamerika geflogen, um sich so einem naturheilkundlichen Verfahren dann eben behandeln zu lassen. Aber long story short, es hat nichts gebracht. Und letztendlich hat sie jetzt nur die OP dann, ich weiß gar nicht, es wurde ein bisschen besser danach, aber davor bewahrt, dass sie halt komplett querschnittsgelähmt bleibt. Ne?
Ja. Und generell natürlich eine schlechte Prognose für ihre weitere Erkrankung.
Auf jeden Fall. Ne? Hätte man halt viel, viel früher wahrscheinlich operieren können und dann hätte man auch schlimmere Schäden verhindern können. Aber das fand ich schon richtig krass. Vor allem, dass man da auch so einen langen Weg auf sich nimmt, um sowas zu machen. Ne?
Das ist die Überzeugung dann am Ende des Tages, die Leute motiviert. Ne? Aber wer weiß, vielleicht mit einer normalen Behandlung wäre sie vielleicht um eine Operation sogar drum herum gekommen. Das weiß man ja nicht.
Man weiß es nicht.
Wir wissen ja nicht, bei welchem Zustand sie, sag ich mal, den Weg dahin gemacht hat.
Ja. Was ich auch mal krass finde, was ich jetzt schon echt häufiger auch in der Notaufnahme wieder hatte, war, gerade wenn Menschen irgendwie Bauchschmerzen haben oder ähnliches, dass dann immer wieder kommt so, nee, haben sie schon mal Schmerzmittel genommen? Dann immer so, nee, also wenn ich mal was nehme, dann überhaupt Globuli. Wo ich mir dann auch mal schon so denke, okay, puh, also schwierig. Und was ich auch schon jetzt zwei, dreimal gehabt hatte, also ich hatte einmal eine Patientin auch mit einer wirklich fulminanten Lungenarterienembolie, die dann ihre, also man muss dann mal so blutverdünnende Medikamente nehmen, damit sich dieser Thrombus dann hoffentlich wieder auflöst oder vor allem nicht schlimmer macht. Und die ist dann umgestiegen auf so ein pflanzliches Präparat, wo sie meinte, ja, das bringt auf jeden Fall super viel, bla bla bla. Und dann hatte sie halt einfach zwei Monate später noch eine schlimmere Lungenembolie als vorher.
Ja.
Wo ich mir auch so dachte, okay, krass, also wer hat dir das denn bitte verschrieben?
Ja, was ich mich halt dann immer bei diesen zwei konkreten Beispielen auch immer frage, ist halt, wie weit ist halt die intrinsische Motivation dieser Patienten und inwiefern werden die von außen beeinflusst?
Ja, voll.
Ich finde, das sind zwei natürlich wichtige Sachen, die man da auch immer abgrenzen muss, ist, weil die Leute, also den Patienten kann ja keiner, der darf machen, was er will am Ende des Tages. Aber ich frage mich immer, da muss es ja eine intrinsische Motivation geben, aber es muss ja auch von extern jemand geben, der sagt, ja, Südamerika, wir haben noch einen Platz frei, komm vorbei.
Das hilft genauso gut. Hilft genauso gut.
Ja, also, oder genau, es muss ja jemand geben auch, der sagt, ja, das ist eine gute Idee jetzt, wenn du da eine terminale Krebserkrankung hast.
Das stimmt.
Das zu machen. Oder wenn du, ja, da ist ein fetter Thrombus in deiner Lunge. Klar können wir den auflösen mit keine Ahnung was weiß ich. Ja, also es muss ja auch jemand geben, der sagt, ja, das ist eine Möglichkeit. Ich empfehle ihn, vielleicht sagen die hoffentlich auch noch, ich empfehle ihn trotzdem, ihr Eliquis oder sonst was zu nehmen oder was weiß ich. Und sagen, ja, nehmen sie es dazu. Aber ich bin mir sicher, es gibt vielleicht auch Leute, die das nicht so deutlich abgrenzen. Befürchte ich zumindest.
Wahrscheinlich.
Genau. Was wir auch noch beide erlebt haben, ist, wir waren schon beide in einem Hotel im Allgäu. Wo es auch sehr, also das war ja auch so ein Kurhotel mit einer angegliederten Reha, würde ich sagen. Also man hätte da, glaube ich, auch eine Reha machen können, nach einer Prothese zum Beispiel oder so. Zumindest habe ich da Leute gesehen, die Pflaster an den einschlägigen Stellen hatten. Und da fand ich auch extrem, wie sehr das alles beworben wurde. Also vom Wasser bis hin zu, wie gesagt, basische Ernährung mit Fasten und da wurden auch über Praxen, die da angegliedert waren, halt die ganzen oder viele von diesen Verfahren halt angeboten. Und es war schon auch sehr, sehr drauf ausgelegt, sage ich mal, auch genau dieses Klientel an Menschen, die sowas halt gut finden, auch die Leute dann ins Hotel dazu kriegen.
Ja. Ja. Ich glaube, es ist halt so eine Kur, ne, die man da halt machen kann.
Ja. Was wir aber natürlich an der Stelle auch transparent, finde ich, sagen müssen, ist, wir haben ja gerade gesagt, mit 16 Jahren haben 60% der Menschen in Deutschland schon Präparate eingenommen, homöopathische. Und da gehören wir natürlich auch dazu. Das muss man auch sagen. Also wir wurden auch von unserer Mutter, was
geglobuliert wurden wir.
Ja, wir wurden auch ordentlich durchgeglobuliert. Also ich habe ja auch, muss ich ja ehrlicherweise sagen, ich habe auch selber damals immer das Gefühl gehabt, dass es was bringt. Oder gerade für so Prüfungsängste gab es was. Das hatten wir dann so kleine Zückerchen. Also es sind ja nichts anderes als, sind ja Zuckerkugeln im Endeffekt, ja, die man auf der Zunge zergehen lässt. Und ja, man hatte schon das Gefühl, dass was bringt. Ich hatte die auch mit in der Schule und habe die dann vor der Prüfung mal genommen oder so.
Richtiger Globuli-Dealer, ne?
Ja, jetzt ist auch da natürlich wieder die Frage, und das müssten wir eigentlich nochmal nachfragen, das können wir ja mal als Hausaufgabe uns aufgeben. Ich sag's jetzt mal, wie es ist, dass wir nochmal die Mama fragen, aus welcher Motivation denn sie uns das gegeben hat, weil sie dran geglaubt hat oder weil sie gesagt hat, ja, dann ich gebe dir das jetzt einfach, damit die die Klappe halten, oder?
Doping, dann wären die noch besser in der Schule.
Ja, das wäre schon, also das finde ich, können wir schon mal machen, oder?
Ja, klar, machen wir.
Wie gesagt, unsere Mutter ist ja auch Medizinerin, von daher kann man ja schon mal fragen. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch ein paar Sachen vorbereitet, wie die Julia bereits angekündigt hat. Und ich würde mal vorschlagen, du hast ja hier den Hauptteil der Recherchen übernommen, auch aus Krankheitsgründen, dass du die Ehre hast anzufangen.
Yeah, wir bleiben erstmal vielleicht ein bisschen beim Doping beziehungsweise im Sport. Kürzlich war ja erst die Olympia gewesen und da hat man wieder, glaube ich, viele, viele bunte Pflaster kleben sehen bei den Leistungssportlern, nämlich die Kinesio-Tapes. Die habe ich mir mal näher angeguckt. Das ist ja auch ein Verfahren, was wir sicherlich häufiger in Anwendung finden. Physiotherapie, Mediziner oder vielleicht auch Heilpraktiker. Letztendlich zur Begrifflichkeit, Kinesio-Tape, da steckt das griechische Wort Kinesis drin, bedeutet Bewegung. Und Tape sind halt die schönen Baumwollbänder mit Klebeschichten, die dann angebracht werden überall auf der Haut. Stammt eigentlich aus Japan ursprünglich, aus den 70er Jahren und ja, hat es jetzt eigentlich, glaube ich, in die ganze weite Welt hinaus geschafft. Zum Anwendungsbereich, das letztendlich durch die Zugkräfte, die durch diese Klebeschicht erzeugt werden, soll es verschiedene Ziele geben, die erreicht werden sollen können sollen. Naja, so oder so ähnlich. Zum einen soll es einen verbesserten Heilungsprozess geben bei Verletzungen. Es soll aber auch präventiv wirken, dass man sich nicht überlastet an verschiedenen Gelenken. Es soll Schmerzen zum Beispiel auch lindern. Und es soll auch die Lymphdrainage fördern. Wie funktioniert das Ganze? Eigentlich soll es eigentlich nur zu einer Verschiebung kommen von den einzelnen Hautschichten, eben durch diese Zugkräfte. Und dann entstehen zwischen den einzelnen Hautschichten, wo eben Nerven, Blut und Lymphgefäße verlaufen, Freiräume, wodurch dann eben der Blutfluss oder der Lymphfluss besser ermöglicht werden sollen. Und zum anderen, zum Thema Schmerzen, auch die Schmerzrezeptoren sollen dann eben entlastet werden durch diese Freiräume, die dann entstehen. Und was auch noch verbessert werden soll, ist dann die Muskelbeweglichkeit, eben auch dadurch, dass mehr Platz geschaffen wird. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Studien dazu. Ich habe mir jetzt nicht alle durchgelesen, aber es gab auch eine ganz gute Meta-Analyse, die ich mir mal näher angeschaut habe, die sich ein paar Einflussgebiete näher betrachtet hat und geschaut hat, okay, gab es denn da Studien, die jetzt wirklich einen positiven Nutzen nachweisen konnten auf wissenschaftlicher Ebene? Zum einen ging es dann um die Kraftentwicklung, also gibt es eine verbesserte Muskelkraft dort, wo man Kinesio-Tapes anwendet. Das sind relativ überschaubare Gruppen gewesen, die man untersucht hat. Also es sind immer nur relativ wenige Menschen, die man mit demselben Verfahren untersucht hat. Und man hat dann eben geschaut, ob diese ob gewisse Verspannungen gelöst werden können und dann eine erhöhte Muskelkontraktion erreicht werden kann. Und das konnte man definitiv nicht nachweisen. Dann ging es einmal darum, gibt es eine verbesserte Propriozeption. Propriozeption ist die Eigenwahrnehmung letztendlich des Körpers. Und dadurch soll eben auch die Stabilität optimiert werden. Da gab es auch eine kleine Studie, vor allem im Bereich des Sprunggelenks hatte man geschaut, eben ob die Menschen mit Kinesio-Tape da eben eine verbesserte Stabilität verspüren als die ohne. Und da konnte man sagen, dass weder ein positiver noch ein negativer Effekt verzeichnet werden konnte. Also auch da eher mau das wissenschaftliche Ergebnis. Dann, das fand ich eigentlich am, was heißt interessantesten, aber da habe ich eine ganz schöne Studie noch zugefunden zur Verbesserung des Lymphabflusses. Da gab es Patienten, die gerade eine große Hämatombildung nach Verletzung hatten, beziehungsweise nach Operation. Und da hat man dann ganz, ganz toll Kinesiotapes aufgeklebt. Und da konnte man an den Stellen, wo eben das Kinesiotape verlaufen ist, sehen, dass das Hämatom dort deutlich schneller verblasst ist als an anderen Stellen. Also könnte man da schon von einem positiven Effekt sprechen. Und dann natürlich das Allerwichtigste im Sport, gibt es wirklich eine Optimierung der Performance? Und auch da gab es in den letzten 10 Jahren einige Studien. Und da hatte man dann 2 verschiedene Vergleichsgruppen gehabt. In der einen hat man eben das Kinesiotape angewendet und in der anderen hatte man ähnliche Taping-Strategien an Probanden versucht. Und da hatte man festgestellt, dass die mit Kinesiotaping tatsächlich eine etwas bessere Performance verzeichnen konnten, wobei da dann auch eher in den Raum gestellt wurde, ob das eher eine Mindset-Frage war und hier dann doch der Placebo-Effekt etwas die Performance optimiert hat. Genau, also letztendlich kann man, glaube ich, sagen, es ist eine, also wir haben es auch selber schon gemacht, muss man sagen, also gegenseitig. Ich habe auch eine Freundin, mit der ich Halbmarathon gelaufen bin, hatte ich auch Kinesiotape gemacht.
Ja.
Also ja, das ist das Beste, was du machen kannst und sie hat sich auch sehr sicher gefühlt. Also ich glaube, gerade der letzte Effekt, der hat definitiv durchgeschlagen. Und ich glaube, auch nur so hat sie es unter 2 Stunden geschafft, dann auch diesen Halbmarathon hier in Frankfurt zu laufen. Aber genau, also es ist eine schöne, glaube ich, komplementäre Medizin, die man machen kann. Aber sie ersetzt definitiv halt keine gescheite Schmerztherapie mit Medikamenten oder auch physiotherapeutische Behandlung.
Ja, ja? Sehr schön erklärt.
Wie bitte?
Sehr schön erklärt, habe ich gesagt.
Danke. Und ich glaube, was man auch noch sagen kann, die gibt es halt auch in ganz, ganz verschiedenen Farben, die Kinesiotapes, wo man auch mal sagt, das eine ist tonisierend und detonisierend und warm und kalt. Das hat auf gar keinen Fall irgendeine Hand und Fuß. Ne?
Ja. Ich bin ja, wie gesagt, auch selber großer, also Freund, oder mir macht es auch Spaß zu kleben. Ich meine, als Orthopäde, weil du ja gerade gesagt hast, dass man sieht es bei vielen Sportlern, gehört es ja auch irgendwie ein bisschen dazu, das dann anzubieten. Und darum geht es jetzt ja auch gar nicht. Dass man kann das ja alles gerne machen. Ne? Aber trotzdem muss man einfach sagen, auf wissenschaftlicher Grundlage gibt es davon, hat es keinen Benefit in dem Sinn. Und darum geht es uns einfach nur. Wir wollen das jetzt nicht sagen, dass ihr es nicht mehr machen sollt oder sonst was.
Ich würde so weitermachen.
Nicht mehr, genau, es geht, darum geht es nicht, sondern einfach nur, dass es nachgewiesen halt keinen Effekt hat. Außer den Placebo-Effekt. Gut. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Das ist jetzt ein bisschen ein krasserer Cut, aber ich habe es, Name-Dropping habe ich ja schon verwendet, damit ihr auch was lernt und ne, immer wieder die Sachen hier hört im Podcast. Und zwar geht es jetzt um die Bach-Blütentherapie und da wollte ich jetzt erstmal der Julia eine Frage stellen, bevor ich das Geheimnis um den Namen nochmal ein bisschen lüfte. Und zwar, woran ich da zurückdenken muss dann bei den Bach-Blüten ist, dass man ja früher ganz häufig auf Kindergeburtstagen war, gerade wo man noch kleiner war und immer irgendjemand, irgendeine Mutti oder bei einer Begleitung von irgendeinem Schulausflug gesagt hat, ja, keine Sorge, ich habe sonst Notfalltropfen dabei, ne, dann kann nichts passieren. Und ich weiß nicht, ob die Julia sich daran erinnern kann, aber am Ende des Tages war das unser erster Kontakt oder meiner zumindest mit diesen Bachblüten und ich weiß nicht, ob du damit mal in Kontakt gekommen bist, Julia, mit den Notfalltropfen.
Also Notfalltropfen kenne ich nicht. Das Einzige, was so in der 3. Klasse auf Klassenfahrt aufkam, waren natürlich die Heimwehtropfen.
Ja, das ist wahrscheinlich
was Ähnliches gewesen.
Ich gehe davon aus, dass es genau die gleichen Tropfen sind. Und zwar sind es bei der Bachblütentherapie sind es pflanzliche Tropfen, die im Endeffekt zusammengemischt werden für diese Notfalltropfen. Das ist die Nummer 39 von diesen Bachblüten. Und die wird dann verwendet, um halt zum Beispiel für Angstzustände oder Prüfungsangst oder Heimweh oder sonst was da zu helfen. Ja. Am Ende des Tages ist es so, dass diese Therapieform ist im schönen, auch in den 30er Jahren, im 20. Jahrhundert, durch einen britischen Arzt mit dem Namen Edward Bach, aber wahrscheinlich wird man seinen Namen nicht Bach aussprechen, denn er war Engländer, das heißt, man ist sich heute eigentlich einig oder weiß eigentlich, dass dieser Mann Batch heißt und deswegen sind es nicht die Bachblüten, weil ich habe immer gedacht, es hat was mit einem Bach zu tun, sondern die
Batchblüten. Und die Blüten, die daran wachsen.
Ja, genau, habe ich wirklich gedacht.
Nee, ich glaube, das ist wirklich der größte Mindblow, den es heute in dieser Folge gibt, auf jeden Fall.
Ja, ich habe mein ganzes Leben 100% gedacht, das sind die 100%. Bachblüten, aber es sind die
Batchblüten. Ich bin mir auch sicher, dass die alle so ein Etikett immer hatten mit so einem Bach und Blüten
ja,
dran.
Ja, natürlich. Klar, das hat man sich in Deutschland natürlich dazu verwendet, das ein bisschen besser zu bewerben wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, im Süden Englands hat sich dieser britische Arzt 1930 gedacht, ja, das ist, wir brauchen irgendeine neue Form, um Menschen mit psychischen Problemen und verschiedenen Angst- und Stresszuständen irgendwie zu helfen. Und da hat er sich halt überlegt, ja, wir nehmen einfach unsere Pflanzen, die hier in Südengland wachsen, und davon hat er 38 genommen und ordnen denen dann verschiedene Charaktereigenschaften zu und behandeln die damit quasi. Also das heißt, bei diesen Notfalltropfen haben wir ja oben schon gesagt, gibt es 5 Stück, die da drin sind. Eins davon ist der doldige Milchstern, der Star of Bethlehem, der da sehr beliebt ist. Und der sollte zum Beispiel Nachwirkungen von körperlichen oder seelischen Schocks, bei denen sollte der helfen, ja, oder dagegen. Und da kann ich auch nochmal zu sagen, ich habe damals, als ich bei dem Hausarzt das Praktikum gemacht habe, auch Bachblüten gemacht und ich musste da Karten auswählen. Da gibt es nämlich auch so Karten dazu, nachdem man dann behandelt. Und ich habe damals auch den Stern von Bethlehem ausgewählt, weil das weiß ich noch, weil der da so mit den Augen gerollt hat und das ist mir dann auch wieder eingefallen, als ich das, das ist nämlich mein seelischer Schock, den ich da selber mit ausgewählt habe. Na gut, wir wollen es uns noch ein bisschen weiter angucken. Ich schweife ab. Genau, also auf jeden Fall ging es dem Mann darum, auf seiner These, ne, die Seele ist im Endeffekt auch ein Monitor für unseren Körper und wenn wir eine seelische Gleichgewichtsstörung haben, dann äußert die sich im Endeffekt durch eine körperliche Krankheit und die kann man halt durch diese Pflanzen, die er dann diesen dysharmonischen Seelenzuständen zugeordnet hat, 38 wie gesagt, die 39 ist dann dieses Gemisch, hat er zugeordnet und damit halt sozusagen seine Behandlung aufgebaut. Das sieht dann so aus am Ende des Tages, dass die Pflanze oder diese Pflanzen, wenn die morgen, wenn die Sonne aufgeht und der Tau sich langsam auf die Blätter der Pflanzen legt, dann geben die quasi ihre Heilkräfte bzw. ihre Schwingung in den Tau ab. Und mit diesem Tau kann man dann diese Zustände behandeln. Das ist natürlich sehr umständlich, deswegen hat der Herr Batch sich dann schnell überlegt, ja, das ist ein bisschen ineffizient, das kann ich ja schwer verkaufen, dann muss ich ja immer mit der Pipette da den Tau abziehen. Deswegen hat er gedacht, okay, ich kann sie auch einfach abkochen oder es gibt eine Sonnenmethode, da wirft man die dann in einen Eimer und stellt die in die Sonne und dann geben die so ihre Schwingung an das Wasser ab. Und daraus hat er dann so Tinkturen halt hergestellt, die dann noch mit Brandy gemischt wurden oder einem Alkohol, damit sie haltbar sind und dann noch um den Faktor 240 verdünnt, um die sozusagen diese Endlösung dann herzustellen. Auch hierzu gibt es, sage und schreibe, schon einige Studien, die man sich dazu anschauen kann. Und am Ende des Tages kommen die alle zum ähnlichen Schluss, nämlich dass es keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus gibt, aber trotzdem möchte ich die nochmal ein bisschen näher beleuchten. Und zwar die häufigsten Studien, die durchgeführt wurden zu den Bachblüten, sind dann immer zu Prüfungsangst zum Beispiel. Also da gibt es 6 Studien zum Beispiel, die halt einfach untersucht haben, in welcher Form hat das einen Einfluss vielleicht auf Prüfungsangst. Dann wurde es auch untersucht im Einfluss auf Depressionen, ADHS oder bei schwangeren Frauen, die über dem errechneten Geburtstermin liegen, wie viele Medikamente die bei der Geburt brauchen. Am Ende des Tages ist bei allen Studien nichts im Endeffekt rausgekommen. Die haben, was ganz interessant fand, war bei den Studien mit der Prüfungsangst, da gab es ja immer ein Placebo und das Verum, also die Bachblüten, die hatten beide immer einen positiven Effekt. Also es gab schon einen Nachweis und das schließt sich ja dann auch wieder bei uns mit dem Norexan an, mit unseren Globulis, dass man schon eine Intervention, also irgendeine Form von Intervention hat und das hat dann auch einen positiven Effekt auf die Prüfungsangst, egal ob das was hilft oder nichts. Also könnte ich quasi auch sagen, ja hier kannst du mal abnehmen oder ein Snickers essen, das hilft auch gegen Prüfungsangst. Das heißt, die Intervention selber hat schon einen Effekt, aber die Bachblüten halt eben nicht. Und so war es im Endeffekt halt eben bei den anderen Sachen auch, also bei den anderen Studien. Über den Placebo-Effekt hinaus gab es keinen Effekt.
Sehr gut.
Ja.
Oder auch nicht.
Dann kommt, ja, ist es jetzt nicht schädlich natürlich, ne? Es ist halt sehr stark verdünntes Blütenwasser, aber ja, es hat halt keinen Effekt. Aber was ich auch interessant fand, es gibt ja einen Eagle-Monitor, den haben wir auch schon mal angesprochen bei den individuellen Gesundheitsleistungen. Die geben auch einen Report raus zu den einzigen Verfahren, die da angeboten werden, weil auch ja Bachblüten ist ja eine Eagle-Leistung. Und die haben halt auch gesagt, die haben sich auch diese Studien angeschaut, dass es halt keinen Benefit gibt von der Behandlung und sehen, Zitat, daher sehen wir keine Hinweise auf einen Nutzen der Bachblütentherapie. Und ich denke, das ist am Ende des Tages das, was hier hängen bleiben sollte. Sagt man, man schadet sich jetzt nichts damit, wenn man diese Tröpfchen nimmt. Und es gibt auch einen Effekt, wenn man sagt, ne, ich habe einen Angstzustand und habe eine Intervention und da glaubt jemand dran, dann wird man auch einen Effekt haben, egal mit was. Und wenn es halt die Bachblüten sind, dann sollte man vielleicht einfach nur schauen, dass die nicht so teuer sind. Man kann auch was anderes nehmen und das Fläschchen, wenn es leer ist, kann man ja auch wieder mit normalem Wasser auffüllen und dann kann man es auch wieder verwenden.
Hm, smart.
Oder?
Ja, ist Konditionierung einfach, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Und ich finde halt, das ist halt einfach eine wilde Theorie auch, ne? Also es ist halt Pseudowissenschaft. Das hat ja, also mit dem Kinesiotape auch am Ende, das hat sich jemand ausgedacht, ne? Aber ich finde die Theorie noch ein bisschen glaubwürdiger. Ich meine, das ist auch 1930er, das ist noch ein bisschen anderes Mindset, aber mit irgendwie Schwingung abgeben ans Wasser ist ja schon sehr wild. Also,
ja, das mit den Karten macht das Ganze dann nochmal ein bisschen unglaubwürdig, muss man sagen.
Ja, also wie gesagt, ich musste meine da fünf Karten oder so auswählen und dann hat er mir angeboten, mir halt das zu mixen und dass ich das kaufe, aber das wollte ich halt nicht. Also ich meine, als Praktikant hätte er es mir schon mal umsonst geben können, finde ich.
Echt so?
Ja, da gab es echt einige auch, die vor oder nach mir dahin gekommen sind, die das gemacht haben. Ne? Die haben das auch gekauft, die haben auch so Blutwerte machen lassen für 500 € und irgendwie diese Infusion sich dann geben lassen. Also das war schon
krass. Halt nur eine gute Verkaufsstrategie.
Ja, klar, ja? Auf jeden Fall.
Na gut, was man auch ganz gut verkauft bekommt, ist die Weihrauchtherapie. Hat nichts mit Ausräuchern zu tun, habe ich nämlich erst gedacht. Aber letztendlich geht es bei der Weihrauchtherapie um das Harz des Weihrauchbaums, auch bezeichnet als Olibanum in der Medizin. Und das kann man dann eben als Tablettenform einnehmen. Hat schon wirklich seit vielen, vielen hundert Jahren auch seine Anwendung gefunden, gerade in Ländern wie Indien oder auch im Oman, wo viele von diesen Weihrauchbäumen, die heute für medizinische Produkte verwendet werden, wachsen. Und die Theorie dahinter ist, dass eben die Inhaltsstoffe des Olibanum entzündungshemmend wirken. Also das haben viele Menschen schon eingenommen, die Halsschmerzen hatten, Husten, Schnupfen, Heiserkeit eben. Und man hat dann untersucht eben, ob es wirklich auf zellulärer Ebene dort einen Wirkeffekt gibt. Und man konnte tatsächlich nachweisen, dass die Inhaltsstoffe von Olibanum entzündungshemmend wirken und auch die Antikörpersynthese zum Teil hemmen und auch die Zahl der weißen Blutkörperchen reduziert. Ne? Also gerade Entzündungsreaktionen dann eben dadurch gebremst werden. Anwendungsgebiete gibt es ganz, ganz viele. Ne? Man hat gesagt, das soll gerade bei Rheumatoidenbeschwerden helfen, bei chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel chronischen Darmerkrankungen, aber auch zum Beispiel bei Asthma und bei verschiedenen Tumorleiden. Man hat das Ganze dann auch natürlich für die einzelnen Erkrankungen untersucht und man hat tatsächlich feststellen können, dass Olibanum einen positiven Effekt hat als antiinflammatorisches und antioxidatives Heilmittel bei vor allem rheumatoiden Erkrankungen, wenn man das zusätzlich zu der adäquaten Schmerztherapie zum Beispiel eingenommen hat. Und man hat sogar tatsächlich auch feststellen können, weil man auch gesagt hat, okay, ne, dass es halt Ödeme lindert im Sinne von, gerade wenn man Tumorerkrankungen hat und zum Beispiel Gehirnmetastasen, da ist immer die Gefahr, dass sich eben dort Wasser sammelt und dort unschöne Nebenwirkungen erzeugt. Und da konnte man tatsächlich sogar auch feststellen, dass dort zumindest kurzfristig eben diese Ödembildung gehemmt werden kann durch die Einnahme von Olibanum. Und ja, da muss man sagen, das sind tatsächlich positive Effekte, die nachgewiesen werden konnten, auch auf wissenschaftlicher Ebene. Aber es ist halt, wie gesagt, immer nur additiv und symptomlindernd. Die Grunderkrankung an sich kann durch die Weihrauchtherapie jedoch nicht beeinflusst werden.
Sehr gut. Weißt du, wie lange der Effekt ist mit den Metastasen?
Kurzfristig also auf jeden Fall.
Also so Minuten, genau. Stunden, Tage?
Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, aber da hieß es nur auf jeden Fall kurzfristig, zumindest also am Anfang. Ne? Und ansonsten hat man halt, also was ja immer Status quo ist, dass man ja Cortison dann einnimmt.
Ja.
Da ist das auf jeden Fall das führende Medikament.
Aber um so ein Teufelszeug kümmern wir uns ja heute nicht wie das Cortison.
Bitte?
Um so ein Teufelszeug kümmern wir uns heute nicht wie das Cortison.
Auf gar keinen Fall.
Wir kümmern uns jetzt nämlich nochmal um die Schüsslersalze. Und zwar gucken wir jetzt nochmal von England nach Deutschland. Ich habe ja eben einen englischen Arzt vorgestellt. Und jetzt gucken wir uns nochmal einen deutschen Arzt an. Der hat nochmal ungefähr 60 Jahre vorher gewirkt. Das heißt, nicht 1900, sondern 1800. 73 nämlich hat der deutsche homöopathische Arzt, das war nämlich kein richtiger Arzt, sondern ein homöopathisch tätiger Arzt. Der hat zwar Medizin studiert, aber hat es irgendwie nicht so richtig auf die Kette bekommen und durfte dann nur homöopathisch tätig sein. Und hat sich dann nämlich überlegt, eine biochemische Heilweise überlegt als Ansatz für seine Behandlung, ne, mit dem Namen. wie gesagt, diese Schüßler-Salze. Und der Herr Schüßler ging davon aus, dass man die Krankheiten oder dass Krankheiten entstehen auf der Grundlage gestörter biochemischer Prozesse. Und er nahm an, dass diese Krankheiten aufgrund von einem gestörten Mineralhaushalt entstehen. Wobei das Fehlen halt von den entsprechenden Mineralien den gesamten Stoffwechsel beeinflussen würde und dann halt die Entstehung von dieser Krankheit verursachen würde. Das heißt im Endeffekt so eine Art Substitutionstheorie. Ne? Es hat einen Mangel von einem X-Stoff und substituiert ihn und dann ist es besser. Genau, er wollte aber das nicht so machen, wie man sich das jetzt vorstellt. Sozusagen, du sagst, ich habe Natriummangel und substituiere Natrium und dann ist es der Natriummangel weg, sondern er wollte das mit durch eine Potenzierung sozusagen machen. Das heißt, er hat die Sachen auch wieder verdünnt. Das heißt, er hat jetzt nicht gesagt, hier, du hast Kalziummangel, gibst du Kalzium, sondern hast du Kalzium mit dem Faktor 10.000 oder so verdünnt und dann nimmst du das so. Und anders als bei der Homöopathie, wo man ja sagt, man behandelt Gleiches mit Gleichem, also du hast einen Bienenstich und schmierst dir eine Salbe drauf, die Bienenstichsubstanz enthält in verdünnter Form, würdest du da ja quasi andersrum arbeiten und sagen, ich habe einen Mangel von einem Medikament, von einem Stoff und substituiere den. Und er hat daraus dann halt 12 Salze entwickelt, die Schüßler-Salze, und die sind sozusagen dann für Therapie von fast allen Krankheiten möglich. Also man kann damit quasi alles behandeln, das was natürlich wieder eine gewisse Gefahr birgt, würde ich jetzt mal behaupten. Er hat es am Endeffekt so, wie wir das auch kennen von unseren Globuli, die wir genommen haben, empfohlen einzunehmen. Das heißt, man sollte sich diese Mineralstoffe dann auf die Zunge legen und dann zergehen lassen. Und dann sollten mit regelmäßigen Abständen eingenommen werden, dann sollte die Krankheit halt verschwinden. Und am Ende sind diese Verdünnungseffekte auch immer relativ gleich. Das heißt, entweder D6 oder D12, das steht dann auf diesen Salzen drauf. Und das heißt, im Endeffekt 10 hoch 6 oder 10 hoch 12 fach verdünnt, also wirklich sehr stark verdünnt. Was ich ganz interessant fand bei den Schüßler-Salzen, anders als bei den Batchblüten, ist, hier gibt's eigentlich gar keine Studien zu. Also es hat hier sich nicht mal jemand die Mühe in dem klassischen Sinn gemacht, um mal zu gucken, was kann das eigentlich oder was kann es nicht. Und Stiftung Warentest hat einfach mal, oder ich habe dann halt geguckt, was man so findet, und Stiftung Warentest kam zum Urteil, Biochemie nach Schüßler ist zur Behandlung von Krankheiten nicht geeignet. Okay, das ist ja schon mal eine Aussage, mit der man arbeiten kann. Dann gibt es einen Professor in England, ein Deutscher sogar, der ist Professor für alternativmedizinische Heilverfahren in Exeter in England, und der hat auch geurteilt in seinen Forschungen oder durch seine Forschung in der Alternativmedizin hat er gesagt, die Behandlungskostenübernahme durch einige deutsche Krankenkassen ändert nichts daran, dass die Therapie als eine nicht wirksam bewertete Behandlung einzustufen ist. Bis zum heutigen Tag gibt es jetzt auch keine seriösen Wirksamkeitsnachweise, wo man sagen kann, dass hat jemand mal bewiesen, dass das was helfen könnte oder dass es Anzeichen gibt, wie vielleicht auch bei dem Weihrauch oder bei den anderen Verfahren, die Julia uns beleuchtet hat. Und was man dann nochmal sagen muss an der Stelle, dieses traurige Kapitel mit der NS-Zeit, die sind ja auch über die Schüßler-Salze gestolpert und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal rauszufinden, ob die was bringen. Und da gab es halt dann, wie gesagt, Experimente im KZ Dachau und Auschwitz, wo man halt gesagt hat, wir machen jetzt Leute künstlich krank und versuchen die dann mit Schüßler-Salzen zu behandeln. A, weil das, wie gesagt, unserer Ideologie entgegenkommen würde und B, weil es eine billige Behandlungsform auch wäre für die Front. Dabei hat man Häftlingen, die irgendwie krank waren oder Eiter irgendwo hatten, hat man Eiter entnommen und anderen Häftlingen unter die Haut gespritzt und somit eine künstliche Blutvergiftung erzeugt und das dann mit Schüßler-Salzen behandelt. Das hat natürlich, muss man sagen, nichts gebracht und die Menschen sind dann auch leider daran verstorben. Wahrscheinlich qualvoll, muss man sagen. Und ich glaube, das hat ungefähr 100 Tote gefordert und das finde ich schon sehr krass, muss ich sagen, weil es muss relativ früh schon klar gewesen sein, dass das nichts helfen wird. Und ja, das ist jetzt zwar keine Studie in dem Sinne, die man jetzt irgendwie wissenschaftlich hier aufführen kann, aber es ist trotzdem ein, sage ich mal, Bericht, den ich euch jetzt auch nicht vorenthalten wollte. Also Fazit, Schüßlers Annahmen finde ich jetzt persönlich charmanter als die von den Bachblüten, aber wissenschaftlich ist es trotzdem nicht belegt und die Wirksamkeit in dem Sinn ist auch nicht nachgewiesen.
Düdüm. Gut. Dann noch ein anderes riesiges Therapieverfahren fällt, nämlich die ab- und ausleitenden Therapieverfahren. Darunter versteht man letztendlich alles, was den Körper entgiften und entschlacken soll, durch Reinigung von Stoffwechselproduktionen oder Produkten oder Toxinen. Letztendlich kann man ja alles Mögliche ab- und ausleiten. Man kann das zum einen über die Haut machen, da Stichwort Schröpfen- oder Blutegeltherapie. Es gibt aber auch schweißtreibende Maßnahmen, wo man dann einfach sich erhofft, dass man über die Haut sämtliche Toxine zum Beispiel ausschwitzen kann. Es gibt aber auch weitere Verfahren, zum Beispiel im Bereich des gastrointestinalen Trakts, nämlich die Kolonhydrotherapie. Hat vielleicht der ein oder andere von euch auch in Jugs gesehen. Das wird mittlerweile auch ganz toll verkauft in edlen Villen, wo man sich dann einmal den Darm richtig durchspülen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch natürlich verschiedene Heilfastenkuren, wie wir es auch in unserem Urlaub erlebt haben, Felix. Oder auch Säurebasentherapien, wo man dann eben meint, dass man dadurch die Entgiftung über die Nieren fördern kann. Und letztendlich hat dieses, also ab- und ausleitende Verfahren, da gibt es geisteskrank viele Videos bei YouTube auch zu, wo man sich wirklich einfach nur fragt, okay, was soll mir das Schröpfen jetzt bitte helfen, wenn ich irgendwie Covid habe? Ich glaube nicht, dass die Coronaviren dann über meinen Rücken rausgezogen werden. Aber das ist ein Wirkprinzip, das es schon aus dem Mittelalter letztendlich gibt und durch den Arzt und Philosophen Paracelsus weit verbreitet wurde, nämlich unter dem Zitat, wo die Natur einen Schmerz erzeugt, dort will sie schädliche Stoffe auslernen und wo sie dies nicht selbstfertig bringt, dort mach ein Loch in die Haut und lass die schädlichen Stoffe heraus. Genau, das macht man sich heute noch zum Nutzen, diese Einstellung und da sind eben die ganzen verschiedenen Verfahren auch draus entstanden. Beispiel Schröpfen, das ist auch ein Verfahren, was man häufiger oder wo viele Lumpioniten drauf geschworen haben und Anwendung gefunden hat, zum Beispiel im Bereich des Sportes, hat aber da so ein bisschen einen anderen Hintergrund, nicht um unbedingt Toxine herauszuziehen, weil das funktioniert definitiv nicht. Aber was ganz gut ist, ist, dass zum Beispiel Verhärtung lösen kann im Unterhaut- und Muskelgewebe. Das sind dann sogenannte Gelosen, wo es eben aufgrund von einer Minderdurchblutung einfach zu Schmerzen kommt oder zu Verkrampfung. Und eben Schröpfen ist das Prinzip, man legt so ein Glas auf die Haut an der Stelle, wo es weh tut, kann dann Unterdruck zum Beispiel dadurch, dass es erhitzt wird, erzeugen und dort dann eben diese Verspannung lösen. Das funktioniert auf jeden Fall. Alles andere ist absoluter Nonsens, muss man ganz ehrlich sagen. Egal, was für eine spirituelle Musik man noch dazu spielt oder nicht, das funktioniert auf jeden Fall nicht mit dem Entgiften übers Schröpfen, aber ja, es hat auf jeden Fall andere positive Effekte. Hast du schon mal geschröpft eigentlich?
Nee. Weder schröpfen lassen noch selber geschröpft.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so unangenehm ist, aber
ja, ich glaube, deine Kurve der Krankheit ist
definitiv
so,
jetzt auch nicht
machen.
Verkürzt.
Nee, besonders nicht aus dem Gesicht. Ich glaube nicht, dass ich mir so Schröpfgläser, du müsst ja mehr auf die Nebenhöhne drauf ziehen. Dann wird es eng, glaube ich, mit so ein paar Schröpfen. So Babys, gibt bestimmt auch so
Mini-Schröpfgläser. Aber du hast ein großes Gesicht eigentlich. Ein paar Schröpfgläser würden da schon reinpassen.
Ja, aber nicht diese Riesenboppel, die man da kennt, sage ich mal, vom Rücken von so Leistungssportlern. Die können sich das halt leisten, wie halt nicht, ne?
Das stimmt.
Ja, mache ich ja für einen Ablunden alles mit dem Podcast, beziehungsweise eigentlich für weniger noch.
Oh je.
Naja, gut. Also ich fand das ja ein sehr schöner Überblick, Julia. Muss mal sagen.
Ich fand es auch sehr interessant, ehrlich gesagt, mal wieder.
Auf jeden Fall. Ich finde, wie gesagt, bei jeder Folge, man lernt sehr viel. Also. Und ich finde es auch wichtig, wenn man sich, ich meine, es ist ja immer einfach zu sagen, ja, laber keine Scheiße, das ist einfach Bullshit, was du da erzählst. Aber wenn man sich mal damit auseinandergesetzt hat, dann kann man ja auch fundiert sagen, hey, guck doch mal, 1873, es war halt eine andere Welt. Was der Schüssler sich überlegt hat, ist vielleicht heute nicht mehr so state of the art. Hatte ja von mir aus vielleicht damals eine ganz gute Idee, aber so richtig gut ist die jetzt nicht gealtert. Und man kann dann auch einfach mal sagen, okay, wir können uns ja was Neues überlegen.
Genau. Also ich finde, was man vielleicht abschließend nochmal zusammenfassend sagen kann, es gibt viele, viele verschiedene Naturheilverfahren. Es gibt viele alternativmedizinische Behandlungsansätze. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch Naturheilverfahren sind in der Medizin Verfahren, die man über eine Zusatzbezeichnung auch wirklich mit genauen Indikationen gut anwenden kann. Ne? Ich glaube, wir haben auch hier gesehen, auch wenn die jetzt auf wissenschaftlicher Ebene vielleicht gerade Dinge wie Kinesiotaping keine nachgewiesene positive Anwendungseffekte haben, sind sie als komplementärmedizinisches Verfahren gut anzuwenden und haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und es ist halt einfach nur super wichtig, finde ich, dass man A, jemanden hat, der einem solche Dinge eben anbietet, der halt wirklich Ahnung davon hat, ob das Sinn macht oder nicht, ne, der sich mit Grunderkrankungen dementsprechend auskennt. Und B,
man sollte immer erst das medizinische Problem behandeln und dann kann man gerne sich überlegen, ob man sich irgendwelchen komplementärmedizinischen oder alternativmedizinischen Heilverfahren aussetzt, aber
das stimmt. Und zu welchem Preis halt vor allem auch, ne?
Genau. Und ich glaube, und ich muss auch sagen, ich glaube, du hast recht, Naturheilverfahren, ne? Aber ich glaube nicht mal, dass Batchblüten oder Schüsslersalze Naturheilverfahren sind, weil ich glaube, ist ja gar nichts genug. In irgendeiner
Form. Sie kommen aus der Natur.
Wirkstoff. Ja, gut, ich glaube aber nicht, dass das allein qualifiziert, dass man sagen kann, dass es ein Naturheilverfahren ist. Klar. Sondern ich glaube, dann reden wir wirklich von sowas wie, keine Ahnung, Kurkuma oder was du halt jetzt mit Weihrauch, Mistelzweig, wie auch immer gesagt hast, dass man mit Sicherheit, wenn man es halt in der richtigen Dosis auch verwendet, irgendeine Form von Effekt hat, was dann auch wieder eine Nebenwirkung hat natürlich. Aber die anderen Sachen, die haben einen Placebo-Effekt. Wer sich damit gut fühlt, weil man Prüfungsangst wie auch immer, der soll das gerne machen. Wie gesagt, wir haben es ja selbst auch gemacht und ich will auch nicht sagen, dass ich es niemals meinen Kindern oder sowas zumuten oder geben würde.
Ja.
Aber ja, man muss einfach nur wissen, was man sich da reinzieht. Darum geht's einfach, ne?
Voll.
Und man darf nicht all seine ganzen Karten draufsetzen und sein ganzes Geld sowieso nicht.
Ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch viele Dinge, ob, sag ich mal, wissenschaftliche Medizin oder irgendwelche alternativmedizinischen Ansätze, viele Dinge sind selbstlimitierend, Gott sei Dank. Viele Krankheiten kann der Körper selbst bewältigen. Und wenn man halt ein gutes Gefühl dabei hat, das ein oder andere noch unterstützend zu machen, ist es nicht verkehrt, aber ich glaube, man muss halt sich einfach über den eigentlichen Wirknutzen wirklich bewusst sein, ne? Ob es wirklich was hat oder nicht. Ich habe mich relativ intensiv nochmal mit diesen alternativmedizinischen Heilverfahren auseinandergesetzt und bin da auch über ein paar Begrifflichkeiten gestolpert, wo ich mir so gar nichts drunter vorstellen konnte. Deswegen habe ich mir drei davon nochmal rausgesucht und wollte Felix mal dazu befragen, was er sich denn darunter vorstellt. Und ja, bin gespannt, was du mir da gleich präsentieren wirst dazu.
Ich habe mir noch nicht angeguckt, ich habe es nicht gegoogelt, ja, ich habe schon die Worte gelesen.
Ich hoffe, du
gelesen,
bist nicht, hast da nicht unterbewusst irgendwas wahrgenommen. Aber zum mein erster Begriff, über den ich gestolpert bin, wo ich auch niemals gedacht hätte, dass es das ist, was es dann ist, ist das Rödern. Kannst du dir was darunter vorstellen?
Ich würde sagen, Rödern ist mit einem Nadelzweig, also irgendeinem Nadelbaum, eine Massage, so eine, oder so auspeitschen lassen.
Aha, weil
also
Rödern kommt von
Fichte? Roden.
Mal richtig den Körper abroden.
Ja, genau.
Aha, okay. Das ist falsch.
Also, ja, okay. Ja.
Letztendlich ist es ein Verfahren für die Behandlung zum Entfernen von Belag und Eiter aus den Mandelfurchen. Hat wohl angeblich sein Comeback und es gibt auch viele Instagram-Videos dazu, wie sich Menschen eben den Dreck aus den Eitern den Dreck aus den Mandeln saugen. Und auch das ist ein ausleitendes Verfahren, was den Lymphstrom im Rachenring fördern soll und dadurch eben auch die Immunabwehr verbessern soll.
Ja.
Genau.
Klingt super.
Ja.
Werde ich bestimmt in meinem Leben nicht probieren.
Ja, vor allem hätte ich auch richtig Bock darauf, das bei irgendjemandem zu machen.
Aber mit was macht man das? Mit Stock oder?
Nee, ich glaube, das ist wie mit den, mit diesen Popelpumpen, die du für Babys hast, weißt du?
Ach so.
Die du, wenn die so kleine Pumpen, die du denen immer in die Nase steckst, das kannst du hinten an den Rachen auch machen und dann mit so einem Vakuum diese Mandelsteine sind es ja letztendlich rausziehen.
Good.
Genau. Und was ich auch gelesen habe, eben im Rahmen meiner Instagram-Recherche, die ich dann natürlich auch noch betrieben habe, dass man das am besten als Laie mit dem Ende seiner Zahnbürste entfernen kann.
Ah ja.
Mhm, wenn man da so vorsichtig drüber streift. Aber es ist super wichtig, ne? Mandeln sind super gut durchblutet, gell? Also ich glaube, da kannst du dir auch richtig wehtun.
Safe.
Genau, also das besser nicht zu Hause ausprobieren. Aber vielleicht das nächste Verfahren. Weißt du, was Moxibustion ist?
Nee, aber das habe ich schon mal gehört.
Ja?
Aber ich weiß leider nicht mehr. Aber ich überlege mir was Interessantes. Warte mal. Ich würde mal sagen, das ist eher was, würde ich sagen, ist eher was Spirituelles, das ohne eine geistige Erweiterung durch eine Mischung aus Kräutern, die man verbrennt und dann einatmet, Inhalation, und dann hast du dadurch irgendeinen Effekt.
Also mit Verbrennen hast du schon recht, das ist ein spezielles Akupunkturverfahren tatsächlich, aber. Und dann hinten hattest du eigentlich immer das Moxa-Kraut drauf, was du angezündet hast. Ne, oft verwendet man jetzt wohl alternativ Beifuß, weil ich weiß gar nicht, Moxa-Kraut habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Wahrscheinlich giftig ist.
Und auch das soll dann die energetische Kälte und Nässe vertreiben und deinen Qi-Fluss und dein Yang stärken.
Okay.
Also schon ein bisschen, also aber nichts mit Einatmen, glaube ich zumindest. Genau. Und dann das letzte, das fand ich auch noch ein richtig gutes Verfahren, das Kantaridenpflaster.
Kantaridenpflaster.
Mhm.
Das klingt für mich, als wäre das eine Form von Schmerzpflaster vielleicht.
Genau, also es macht Schmerzen, da hast du vollkommen recht.
Ach so, es macht Schmerzen.
Ist ein
Es macht Schmerzpflaster, weil das soll dich von deinen seelischen Schmerzen ablenken.
Ja, mit der Seele hat es, glaube ich, auch, also indirekt vielleicht was zu tun. Auch das ist ein ausleitendes Verfahren. Und es gibt anscheinend einen spanischen Käfer, nämlich diese Kantaridenfliegen. Und der, dieser Panzer von denen, den kannst du zerkleinern und machst den dann unter ein Pflaster auf deine Haut. Und der kann tatsächlich Verbrennungen zweiten Grades verursachen und dadurch eben dann an der Stelle wieder irgendwelche Gifte ausleiten. Aber das sieht wirklich widerlich aus, einfach weil es einfach deine Haut zerstört. Aber dann bist du in der Gifte los.
Warte mal, ich will das mir mal kurz angucken. Kantaridenpflaster. Was kostet das?
Ich weiß gar nicht, ob man das fertig kaufen kann.
Ja, kann man.
Ah ja,
9x12 cm. meinetmischung.de gibt es. 54 Euro.
Boah.
Für fünf Stück. Ach du Scheiße, das ist teuer. Na gut, das sieht jetzt einfach wie ein normales Pflaster aus.
Ja.
Naja gut, das Einzige, was ich noch gesehen habe, was ich jetzt vielleicht noch kurz anmerken kann, bevor wir aufhören, ach du Scheiße, da kriegt man ja ultra die Blasen auf der
Haut. Ja, und das ist richtig geisteskrank.
Und zwar ein Heublumen-Sitzbad.
Und das stelle ich mir aber ganz angenehm vor.
Ja, das gibt's auch, das ist für Schwangere nämlich. Dann kann man wohl, damit soll man sein Gewebe auflockern vor der Geburt, damit man weniger einen Dammriss bekommt, aber hilft natürlich auch nichts.
Naja.
Aber jetzt haben wir nochmal was gedroppt, was vielleicht die Leute triggert.
So, dann viel Kopfkino für die, für alle lieben Zuhörer da draußen jetzt zum mit nach Hause nehmen.
Ja.
Ich glaube, damit haben wir wieder eine der kürzesten Folgen jemals produziert.
Ich würde sagen, ich hatte recht. Es hat lange gedauert. Also, was heißt lange? Es ist halt die normale Dauer.
Okay.
Aber wir wollen euch nicht nach Hause entlassen, ohne nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass, wenn wir jetzt auch in den letzten Wochen nicht so viel gepostet haben, aber den Instagram-Account gibt es noch. Wir werden mit Sicherheit da mal wieder den Staub drunter runterpusten und mal wieder ein paar neue Reels und Posts droppen. Wir haben natürlich wie immer noch viele gute Ideen, aber waren jetzt sehr gut eingespannt, beziehungsweise auch einfach geisteskrank krank. Und deswegen war jetzt ein bisschen Piano angesagt. E-Mail-Adresse hat sich auch nicht geändert, aufmesserschneide@gmail.com. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Likes, über Nachrichten, über 5 Sterne bei Apple Podcast oder Spotify oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir versuchen auch weniger Ä und M zu sagen, das versprechen wir euch. Die Hauptsache, ihr schaltet nochmal ein, wenn es wieder heißt: Es geht los bei Auf Messerschneide. Liebe Julia, ich überlasse dir diese Woche die letzten Worte und mache jetzt mal die Hintergrundmusik an.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich euch noch mit auf den Weg geben kann. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, holt euch kein Corona. Das ist wirklich wieder doll im Umlauf.
Ja.
Und
kauft kein Kantaridenpflaster.
Kauft
oder wenn ihr eins kauft, macht auf jeden Fall ein Foto und schickt es uns.
Ja. Das wäre toll. Oder verbrennt euch in der Sonne stattdessen. Nochmal 32 Grad heute. Richtig Sonne ballern. Das ist auch schön. Tut auch mal gut.
Auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal.